Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, und die Verse 24 folgende. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Am vergangenen Sonntag haben wir über die überragende Bedeutung des Wortes Gottes gesprochen. Das Wort Gottes ist göttlichen Ursprungs, so lesen wir beispielsweise im Hebräerbrief, Kapitel 3. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Das ist ein Wort aus dem Alten Testament, das der Hebräerbrief hier zitiert, aus Psalm 95, 7 bis 11, ein Wort aus dem Munde Davids. Und es heißt darum, wie der Heilige Geist spricht. Das heißt, dieses Wort aus dem Munde Davids hatte seinen Ursprung im Heiligen Geist. Und so ist jedes Wort der Heiligen Schrift göttlichen Ursprungs. Ein wunderbares Wort, ein herrliches Wort, ein unentbehrliches Wort, von dem der Hebräerbrief sagt, es ist lebendig und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Da steht das Wort Kritikos, ein Richter, Kritikos. Da kommt das Wort kritisieren her. Das heißt also, es beurteilt die Gedanken und Sinne des Herzens, es macht die Gedanken und Sinne unseres Herzens offenbar, stellt uns in das Licht Gottes hinein. Das ist Wirkung des Heiligen Geistes durch das Wort Gottes oder im Wort Gottes. Und dieses Wort hat der Apostel Paulus reichlich in der Gemeinde Jesu und darüber hinaus verkündigt. Wir haben auf uns angewandt, dieses Wort reichlich so verstanden, dass wir uns immer wieder und intensiv mit dem Wort Gottes befassen sollen. Alles in unserem Glaubensleben hängt ab vom Wort Gottes. Es hängt davon ab, dass wir dieses Wort im Glauben erfassen. Sagt der Hebräerbrief, dass während der Wüstenwanderung das Volk Israel das Wort Gottes hörte, aber ihr Glaube verband sich nicht mit diesem Wort. Man kann es hören, ohne dass Glaube dadurch geweckt wird, beziehungsweise dass unser Glaube sich mit diesem Wort verbindet. Man kann das Wort Gottes rein verstandesmäßig erfassen, dann wirkt es sich aber nicht aus als eine Kraft Gottes. Es geht bei diesem Wort reichlich, ursprünglich, um die Fülle des Wortes Gottes, um den gesamten Ratschluss Gottes, wie er uns in seinem Wort, und zwar in Christus Jesus, geoffenbart ist. Und es geht auch darum, dass es den Heiden zugänglich wurde, besonders auch durch den Dienst des Apostels Paulus. Alles, was uns Gott in seinem Heilsplan zugedacht hat, um sich darin zu verherrlichen, hat er uns in seinem Sohn geschenkt. In ihm und in ihm allein wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und wir haben Anteil an dieser Fülle. Jeder Einzelne, die Gemeinde Jesu insgesamt. Paulus schreibt in Kapitel 3 des Kolosserbriefes: Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Das Wort Christi, so sagt er. Das Wort Gottes ist das Wort Christi, das heißt, es hat Christus zum Inhalt. Das ist die zentrale Mitte des Wortes Gottes. Was das konkret bedeutet, muss verkündigt werden. Und so betet der Apostel Paulus darum, wie er den Ephesern schreibt, dass sie die Höhe und die Tiefe und die Länge und die Breite der Liebe Christi erkennen mögen, die Fülle und Vielfältigkeit des Wesens Gottes, geoffenbart in Christus, sollte ihnen immer klarer vor Augen gestellt werden. Seine Unveränderlichkeit, seine Allwissenheit, seine Weisheit, seine Allmacht, seine Allgegenwart, seine Treue, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit, seine Gnade, seine Heiligkeit, seine Souveränität. Darüber dürfen wir anhand des Wortes Gottes nachdenken und uns daran erfreuen. Und so hat jemand mal gesagt: Nur da zu sitzen und an Gott zu denken, ach, welche Freude ist das! Welch eine Freude ist das, sich da hinein zu vertiefen anhand des Wortes Gottes, dass der Heilige Geist, der ja in uns wohnt, der unser Lehrer ist, uns die Herrlichkeit des Sohnes Gottes offenbart und damit auch das Wesen Gottes. Wir sollten danken dafür, immer wieder danken dafür, dass wir diesen kostbaren Lehrer haben, der in uns wohnt. Diesen kostbaren Lehrer, den Heiligen Geist, den Gott uns geschenkt hat. Ihm wollen wir uns anvertrauen, dass er uns das Wort Gottes so verständlich macht, wie es auch verstanden werden muss. Im Zentrum der Verkündigung steht immer wieder Christus und sein Heilswerk, sein Opfertod, seine Auferstehung, seine Erhöhung, seine Wiederkunft. Immer wieder geht es zentral um Christus und um seine Herrlichkeit. Auch um die Hoffnung ewiger Herrlichkeit, die mit ihm verbunden ist. In ihm haben wir alles reichlich, in ihm haben wir volle Genüge, überfließendes Leben, wie Jesus selbst sagt: Ich bin gekommen, um euch das Leben in seinem Überfluss zu geben. Die rechte Beziehung zu unserem liebenden himmlischen Vater haben wir ausschließlich in Christus. Wie Johannes schreibt in seinem ersten Brief: Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Das war eine ganz, ganz wesentliche Aussage, die Johannes hier macht, der Apostel der Liebe, um sich abzugrenzen von allen falschen Religionen. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und so schreibt Paulus hier im Kolosserbrief: Ihn verkündigen wir. Ihn, Christus, verkündigen wir. Für die Irrlehrer, und das ist ja der Hintergrund auch dieses Briefes, von deren Verführung die damaligen Gemeinden bedroht wurden, spielte Jesus auch eine gewisse Rolle am Anfang des Glaubenslebens. Aber, so lehrten sie, die ganze Fülle der Erkenntnis Gottes bekäme man erst durch das Ausleben zusätzlicher Frömmigkeitsstile und Übungen. Paulus kommt in Kapitel 2 des Kolosserbriefes darauf zu sprechen. Es wurde dieses und jenes zur Pflicht erhoben und dieses und jenes verboten, um der vollen Gemeinschaft mit Gott teilhaftig zu werden. Dinge, die an sich völlig nebensächlich waren. Oder denken wir an den Einfluss heidnischer Philosophie und Geheimlehren. Ich lese einmal aus dem zweiten Kapitel die Verse 6 folgende. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Das heißt, am Anfang eures Glaubenslebens ging es um Christus. Ihr habt ihn angenommen durch den Glauben, seid dadurch errettet worden. Und nun gibt es nichts, was darüber hinausgeht, über Christus. Jetzt heißt es auch im täglichen Leben, im Wandel, in ihm zu bleiben. So lebt auch, so wandelt auch in ihm. Und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, also Täuschung, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Paulus ermutigt also ganz besonders auch die Heidenchristen, lasst euch nicht beirren, weder durch die Forderungen judaistischer Gesetzesvorschriften noch durch die Beeinflussung heidnischer Philosophie und irgendwelcher Geheimlehren. Ihr habt alles in Christus. Ihn verkündigen wir. Alles in Christus, was Gott für euch zu seiner Verherrlichung vorgesehen hat. Nun gibt es ja auch Dinge, die nach dem Wort Gottes wirklich auch zu unserem Glaubensleben dazugehören. Das Gebet, das Abendmahl, die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, auch eine gewisse Gestaltung des Gottesdienstes. Das sind ja gewiss keine unwesentlichen Dinge. Doch immer dann, wenn sich diese Dinge verselbstständigen, wenn sie eine Hauptbetonung bekommen, wenn sie nicht in Verbindung gesehen werden mit dem, auf dem die Hauptbetonung liegt, nämlich Christus, der Gekreuzigte, in dem wir ein volles, ewiges Heil haben. Alles, was zum Leben und göttlichem Wandel dient. Wenn man auf diese zweitrangigen Dinge die Hauptbetonung legt, dann wird es gefährlich. Zweitrangig, nicht in dem Sinne, dass sie nicht wichtig wären, sondern darauf liegt nicht die Hauptbetonung. Die Hauptbetonung liegt nicht auf dem Gebet, auch nicht auf der Gemeinschaft oder auf irgendetwas, was es in der Gemeinde Jesu, was die Gemeinde Jesu ausmacht, auch im praktischen Leben, sondern die Hauptbetonung liegt auf Christus. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird es kritisch, dann wird es gefährlich, dann wird Nebensächliches zur Hauptsache. Dann tritt Jesus in seiner Allgenugsamkeit in den Hintergrund. Dann wird seine Person verdunkelt. Dann wird das wichtiger, was wir tun, als das, was Jesus für uns getan hat und was wir in ihm haben. So sagt zum Beispiel Lloyd-Jones, im Blick auf unser Verhalten, im Blick auf das, was wir als Heiligung bezeichnen. Wir dürfen die Heiligung nie von der Rechtfertigung trennen. Wir dürfen die neutestamentlichen Ermahnungen zu einem geheiligten Leben nie losgelöst von der Rechtfertigungsgnade betrachten. Denn in der Rechtfertigung haben wir alles, grundsätzlich alles, was vor Gott gilt. Eine vollkommene Gerechtigkeit, auch sein Leben, das uns zuteil wird. Alles haben wir in Christus, der an unserer Stelle alles vollbracht hat. Deshalb dürfen wir auch die neutestamentlichen Ermahnungen niemals losgelöst davon betrachten. Es mag in der Predigt nicht immer so zum Ausdruck kommen, muss aber unser Grundverständnis sein und muss auch und sollte auch in einer Predigt immer wieder mal in wunderbarer Weise aufleuchten, damit wir nicht in ein eigenes Fahrwasser hineinkommen. Ja? und nicht so leben, als stünden wir noch unter Gesetz. Immer dann, wenn wir in der Gerechtigkeit aus dem Glauben in Christus nicht volle Genüge gefunden haben, wenn wir nicht allein von seiner Gnade leben, werden wir andere Schwerpunkte setzen. Deshalb auch diese unselige, ja, Gewohnheit Einzelner, dann irgendwo anders noch etwas zu suchen, ja. Zusätzlich zu Christus. Man hat in Christus nicht volle Genüge gefunden. Deshalb braucht man auch dieses und jenes. Und wenn man das in einer bestimmten Gemeinde nicht findet, dann sucht man sich eben eine andere Gemeinde. Da bekommt man dann diese Dinge. Aber man kommt auch da nicht zur Ruhe. Zur Ruhe kommen wir ausschließlich in Christus. In ihm haben wir volle Genüge. Und dann dürfen wir uns Gedanken machen auch über die anderen Dinge. Wenn man diese Verbindung nicht sieht, immer wieder zu Christus im Zentrum, dann wird es kritisch, auch im Umgang miteinander. Das gilt für die verschiedensten Gebiete unseres christlichen Glaubens. Wenn es um spezielle Erkenntnisfragen oder Verhaltensweisen und Formen geht, kann man auch gebunden sein an bestimmte Formen, ja? Und wenn irgendwo eine Form, eine Gottesdienstform beispielsweise, nicht meinen Vorstellungen entspricht, dann ist der Ofen schon aus. Ne? Wenn anderes, was durchaus seinen Platz hat und was der eine so sehen darf und der andere sieht es eben anders, wenn all diese Dinge im Mittelpunkt stehen, wenn sie nicht von Christus her gesehen werden und nicht zu Christus hinführen, wenn Christus nicht mehr die Mitte ist, in dem wir die Fülle Gottes haben, dann ist immer Gefahr im Anzug. Und eine Folge davon, dass man Nebenfragen besonders betont, mehr betont, dass sie wichtiger werden als das vollbrachte Werk Christi und er selbst, ist, dass es zu unnötigen Trennungen und Spaltungen kommt. Es gibt notwendige Trennungen und Spaltungen. Paulus spricht davon, 1. Korinther Kapitel 11, wenn er sagt, es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden. Aber es gibt eben auch unnötige Spaltungen. Erich Schnepel spricht in seiner Auslegung über den Kolosserbrief davon, gerade auch im Zusammenhang mit Erkenntnissen im Blick auf endzeitliche Entwicklungen. Und er sagt, wo das möglich ist, nämlich dass es da ein Auseinander gibt und auch ein Gegeneinander in der Gemeinde Jesu, wo das möglich ist, wird jedes Mal deutlich, und jetzt kommt ein wichtiger Satz, dass die Vollgestalt des Evangeliums nicht erfasst ist, dass der Sinn nicht auf ihn allein gerichtet ist und erkenntnismäßig nicht deutlich wurde, dass Christus die eine Hoffnung der Herrlichkeit ist, der absolute Inhalt des Evangeliums. Ja, und dann frage ich mich, wenn der Sinn nicht allein auf Christus gerichtet ist, worauf ist er denn dann gerichtet? Kann ja gar nicht anders sein, das ist ja auf uns gerichtet, ja. Und was bedeutet das? Ich las heute Morgen ein Wort aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Lobgesang der Maria. Da heißt es, Kapitel 1, Lukas Kapitel 1, Vers 51, er zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er zerstreut. Das heißt, es geht auseinander, man trennt sich unnötigerweise. Warum? Weil man hoffärtigen Sinnes ist. Der tiefe Grund ist der Stolz, ist der Hochmut des Herzens, ist das mangelnde Verständnis dessen, dass wir in Christus alles haben. Haben wir aber in Christus alles, dann haben wir nichts mehr in uns selbst. Ja? Dann sind unsere Sinne nicht gerichtet auf uns selbst, sondern auf Christus. Und darum ist es außerordentlich wichtig, dass Jesus und sein vollbrachtes Werk immer wieder im Mittelpunkt stehen. Ihn verkündigen wir, so schreibt Paulus hier im Kolosserbrief. Ihn verkündigen wir, damit unsere Augen stets auf ihn gerichtet sind und bleiben. Schau auf Christus, auf ihn allein. Auch wenn du etwas zu tun hast und deine Verantwortung wahrzunehmen hast oder bestimmte Erkenntnisse dich bewegen, schau auf ihn, du hast alles in ihm und in ihm allein. Und welch einen Reichtum an Segen wir im Evangelium von der Gnade Gottes in Christus haben, zeigt sich besonders in den Worten des Apostels Paulus, dass er Christus verkündigt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Da geht es also um die Zukunft der Gemeinde Jesu. Jetzt schon, in dieser Zeit, haben wir Anteil am Leben und an der Herrlichkeit Gottes durch den Glauben. Durch den Glauben. Noch nicht im Schauen, weil das Hoffnungsgut unter dem Widerspiegel der Verhältnisse verborgen ist. Luther sprach immer gerne vom Widerspiegel. Das heißt, es sieht ja alles so anders aus, was wir vor Augen haben. Die gegenwärtige Situation entspricht nicht dem Hoffnungsgut, auf das wir zugehen, was wir eines Tages mit den Augen sehen werden und schauen werden und erleben werden. Es ist also ein verborgenes, jetzt noch verborgenes Hoffnungsgut. Luther hat gesagt, ein Christ muss nicht nach dem urteilen, was er in der Gegenwart empfindet, sondern nach dem, was das Wort von der Zukunft verheißt. Wunderbarer Satz, ganz entscheidend wichtig. Es macht den Charakter eines geistlich gereiften Menschen aus, dass er nicht von der gegenwärtigen Situation sich bestimmen lässt, von seinen Empfindungen darüber, sondern dass er sich hält an Gottes Wort, dass er gegründet ist in den Verheißungen Gottes im Blick auf die Zukunft, ob es sich hier in dieser Zeit schon erfüllt oder dann, wenn wir beim Herrn sein werden. Aber es geht darum, uns nicht von der augenblicklichen Situation, von der Momentaufnahme bestimmen zu lassen. Wir haben schon gesagt, erst glauben, dann sehen. Ein Rabbi tröstete einmal einen angefochtenen Schüler mit den Worten, es kann sein, dass Gott sich verbirgt. Er hatte offensichtlich Probleme, dieser Schüler, mit der Verborgenheit Gottes. Es kann sein, so antwortete der Rabbi ihm, dass Gott sich verbirgt, aber du weißt es. Nämlich was? Du weißt es doch, dass Gott sich verbirgt. Und das sollte genug sein. Das reicht doch aus, ne? Dass du weißt, dass Gott sich verbirgt. Einst werden wir dann sichtbaren Anteil am Leben in der Gemeinschaft Gottes haben, wenn wir in völliger Sündlosigkeit, da wird es nichts mehr geben, was Gott betrübt, in völliger Sündlosigkeit und frei von allem Leid, in einer neuen Leiblichkeit, in einer Geistleiblichkeit, ihn, den Herrn der Herrlichkeit, sehen werden. Alles Leid in dieser Zeit fällt letztlich, wenn man es von daher sieht und beurteilt, nicht ins Gewicht. Angesichts der Herrlichkeit, so schreibt Paulus, die an uns geoffenbart werden soll. Und hier haben wir den Unterschied zwischen den Philosophen und dem Apostel Paulus. Wie Luther schreibt, die Philosophen richten ihr Auge so tief auf den gegenwärtigen Zustand der Dinge, dass sie nur über ihr Wesen und über ihre Eigenschaften spekulieren, also der gegenwärtigen Dinge. Der Apostel aber wendet unsere Augen von der Betrachtung der Dinge, wie sie gegenwärtig sind, und was zu ihren zufälligen Eigenschaften gehört, weg und richtet sie auf die Dinge, wie sie zukünftig sein werden. Er redet mit einem neuen und wundersamen Worte von dem sehnsüchtigen Harren der Kreatur. Römer 8, 19. Darum ist das so wichtig, dass wir es lernen zu warten. in Christus Jesus geduldig auszuharren, bis Gottes Stunde gekommen ist. Die Vollendung oder in dieser Zeit schon die Erfüllung bestimmter Verheißungen, Gebetserhörungen, praktisches Gelingen in der Arbeit für Christus. Da brauchen wir viel, viel Geduld in Christus Jesus. Gerade auch in unserer Zeit, da heißt es zu warten. Und am Ende wird alles gut werden, ihr Lieben. Und dann werden wir mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wie Petrus es schreibt, uns freuen. Mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wir dürfen jetzt schon auf diese Herrlichkeit gespannt sein. Ernst Modersohn spricht im Blick auf unser Gebetsleben, im Zusammenhang mit unserem Gebetsleben, von einer heiligen Neugierde. Das heißt, wir sind gespannt auf das, was der Herr tun wird, wie er unsere Gebete erhören wird. Dass er unsere Gebete erhört, das wissen wir im Glauben. Aber wie das in der Praxis dann im sichtbaren Bereich aussehen wird, das wissen wir nicht. Und so auch im Blick auf die ewige Herrlichkeit. Wir wissen nicht, was da noch an Herrlichkeit auf uns zukommt, aber wir sind gespannt, was wird kommen. So ist es doch auch, wenn du eine Reise unternimmst in ein fremdes Land. Ne? Bist gespannt, was erwartet dich dort. Bist noch niemals dort gewesen. Aber du weißt, wenn du dir eine Reisebeschreibung anschaust oder eine Beschreibung von diesem Land, es muss schön sein dort, es muss herrlich sein. Und so wissen wir aufgrund des Wortes Gottes, dass uns Herrlichkeit erwartet und wir dürfen darauf gespannt sein. Und diese Hoffnung ist eine absolut sichere, eine lebendige Hoffnung, die uns nicht täuscht. Am vergangenen Sonntag sprachen wir über die sogenannten Experten. Wir haben das nicht so negativ dargestellt. Es ist gut, dass es Experten gibt auf den mancherlei Gebieten des Lebens. Ich las im Jahre 1893 fand in Amerika, in Chicago, eine Weltausstellung statt. Und auf dieser Weltausstellung äußerten sich auch einige Sozialexperten zu dem Thema, wie sieht wohl unsere Gesellschaft in 100 Jahren aus? Es ist interessant zu hören, wie ihre Prognosen lauteten. Erstens, viele Menschen werden 150 Jahre alt. Da habt ihr ja noch einiges vor euch. Ne? Viele Menschen werden 150 Jahre alt. Zweitens, die Regierungen sind durchschaubarer und einfacher geworden, weil sich echte Größe immer in Richtung größerer Einfachheit entwickelt. Drittens, Gefängnisse wird man nur noch sehr wenige brauchen und Scheidung von Ehepartnern ist unnötig geworden. So, was sollen wir nun dazu sagen? Ne? Die Beurteilung dieser Prognosen überlasse ich euch. Wahrscheinlich waren diese Experten von einem starken Fortschrittsdenken beseelt. Und tatsächlich gab es ja besonders auf dem Gebiet der Technik enorme Weiterentwicklungen. Woran ihre optimistische Erwartungshaltung scheiterte, war das falsche Menschenbild, die Sünde in dieser Welt und die damit verbundenen Folgen, die alle Versuche, die Welt ein wenig besser zu machen, scheitern lassen. Zwei Weltkriege führten dann auch zu einer großen Ernüchterung. Doch der Mensch in seinem Bestreben, eine neue Welt zu schaffen, ist ein unverbesserlicher Optimist, letztlich in seinem Trotz gegen Gott. Es geht dann nach der Weise, wie es der Prophet Maleachi hinsichtlich der Nachkommen Esaus gesagt hat. Edom, das sind die Nachkommen Esaus, spricht: Wir sind zerschlagen, aber wir wollen das Zerstörte wieder bauen. Der Herr antwortet darauf: Werden Sie bauen, so will ich abbrechen. Auch solche, die aus edlen Motiven heraus sich bemüht haben, der Menschheit Linderung in ihren Nöten zu verschaffen, müssen doch einmal kapitulieren. Ihre Erfolge sind immer nur vorläufiger Art. Es geht ihnen wie einem Arzt, der die eine oder andere Schlacht um die Gesundheit eines Patienten gewinnt, aber schließlich den Krieg verliert, weil der Patient doch irgendwann einmal sterben muss. Letztlich enden alle rein menschlich natürlichen Hoffnungen, die nicht auf Gottes Wort gegründet sind, in der Niederlage und in der Enttäuschung und manchmal auch in der Verzweiflung. Es geht dann nach der Weise, wir aber dachten. Wir aber dachten. Wir hatten uns das so oder so vorgestellt. Nun ist alles ganz, ganz anders gekommen. Und darum sind auch alle menschlichen Lösungsversuche im Nahostkonflikt letztlich zum Scheitern verurteilt. Die Auseinandersetzungen im Nahen Osten sind ein herber Rückschlag für die Friedensbemühungen. Und echten Frieden wird es auch nicht geben. Und Pausen ist ja schön, kein Blutvergießen. Es ist ja nicht so, als wären wir nicht dankbar dafür. Ein Christ unterscheidet immer wieder. Ne? Aber echten Frieden wird es erst geben, wenn der Herr wiederkommt. Und das Potenzial an Antisemitismus hat auch in unserem Land durch die Migrationswelle stark zugenommen. Am Ende aller menschlichen Hoffnung steht die Enttäuschung. Wir aber hofften. Wie steht es mit uns? Haben wir vielleicht auch schon mal so gedacht, ja? Wann kommt es dazu, dass wir sagen müssen, wir aber dachten, wir aber hofften, jetzt ist alles anders geworden, wie die Emmausjünger, was war ihr Problem? Im Gespräch mit dem Herrn Jesus äußerten sie sich ja so, wir aber hofften, er würde kommen, um Israel zu erlösen. Ja? Sie hatten nicht das rechte Verständnis von der Schrift. Und wenn ich nicht wirklich eine absolut sichere Verheißung habe von der Bibel her und hoffe etwas, dann muss ich damit rechnen, dass diese Hoffnung nicht in Erfüllung geht. Was Gott mir wirklich versprochen hat in seinem Wort, das erfüllt er auch, ganz sicher. Also liegt es oft an einem falschen, wenn auch gut gemeinten, aber falschen Verständnis der Heiligen Schrift, wie bei den Emmausjüngern. Der Herr Jesus musste sie da zurechtbringen. Geht es aber um die Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, dann haben wir ein festes Fundament für unseren Glauben und für unsere Hoffnung. Und davon spricht Petrus in seinem ersten Brief. Wir sind wiedergeboren aufgrund der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung. Das heißt also, das neue Leben, das wir empfangen haben, hat seinen Grund in der Auferstehung Jesu von den Toten, in Kreuz und Auferstehung Christi. Und auch die damit verbundene Hoffnung im Blick auf die zukünftige Herrlichkeit hängt davon ab, hat da ihre Basis. In Kreuz und Auferstehung unseres Herrn Jesus. Und darum ist diese Hoffnung so sicher, so absolut zuverlässig. In der Auferstehung unseres Herrn Jesus haben wir bereits den Anbruch der neuen Welt, wie sie einst offenbar werden wird am Ende der Zeit. In Kreuz und Auferstehung Jesu ist diese alte Welt, in der wir jetzt zu Hause sind, hier dem Leibe nach, in ihrer Verdorbenheit und Rebellion gegen Gott bereits gerichtet. Am Kreuz auf Golgatha ist das Gericht Gottes über diese alte Welt bereits ergangen. Deshalb kann der Apostel Paulus schreiben im Galaterbrief: Ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt ist mir gekreuzigt. Das Kreuz bedeutet Gericht, ja. Das ist schon geschehen am Kreuz auf Golgatha und in der Auferstehung ist schon die neue Welt vorhanden. Das ist herrlich. Das zu wissen, das dürfen wir jetzt schon im Glauben ergreifen. Und auch der Tod als Folge der Sünde ist schon überwunden. Und alle, die in Christus Jesus sind, haben Teil an Kreuz und Auferstehung Jesu. Wir sind im Blick auf unsere Sündhaftigkeit mit Christus bereits gekreuzigt, gerichtet und mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Wir haben Anteil jetzt schon im Glauben an dieser neuen Welt. Von daher sind wir Menschen der Zukunft. Das hat die Gemeinde Jesu exklusiv in dieser Welt. Die Welt scheitert an der Sünde, sie scheitert am Tod. Aber Gemeinde Jesu hat das längst hinter sich, durch Kreuz und Auferstehung Jesu. Obwohl wir in dieser alten Welt noch leben und noch damit zu tun haben. Wir sind in Christus Jesus, unserer Natur, alten Natur nach, bereits gerichtet. Wir haben Anteil an seinem ewigen Leben, an seinem Auferstehungsleben. Und wir schmecken von daher im Glauben schon die Kräfte der zukünftigen Welt. Wie es der Hebräerbrief bezeugt. Wir schmecken jetzt schon die Kräfte der zukünftigen Welt. Als ich über diese wunderbaren Wahrheiten nachdachte, bin ich froh geworden, weil das alles so gewiss ist. Ja. Das ist alles so sicher, so zuverlässig. Alles andere in dieser Welt ist unzuverlässig und muss auch durch die Erschütterungen gehen, wie der Hebräerbrief schreibt. Alles muss in dieser Welt durch enorme Erschütterungen gehen. Damit das, was ewig ist, bleibt. Und was ewig ist, das haben wir in Christus. Das ist er selbst und das sind wir, sofern wir an Christus hängen durch den Glauben. Wir haben also eine lebendige Hoffnung, in der wir mit absoluter Gewissheit nicht enttäuscht werden, die nicht zerplatzt wie bunt schillernde Seifenblasen. Weil sich die Hoffnung, jetzt kommt ein Zitat von Lloyd-Jones, weil sich die Hoffnungen und Erwartungen der Kinder Gottes nicht an diese Welt knüpfen. Also knüpft eure Erwartungen nicht an die innerweltlichen Entwicklungen und Geschehnisse. Knüpft eure Erwartungen daran, dass Gott es in seinem Wort verheißen hat und schon in Christus Jesus alles Wirklichkeit ist. Ja. Unsere Hoffnung ist verbürgt im Herzen Gottes, in seinem ewigen Heilsratschluss. Es ist Gottes eigenes Anliegen gewesen, nicht das Anliegen der Menschen, nicht unser Anliegen, eine neue Welt zu schaffen, in der der Mensch mit Gott und auch untereinander in wunderbarer Harmonie leben wird. Es ist Gottes Sehnsucht, die in Erfüllung gehen wird. Gott selbst wird in dieser neuen Welt der Mittelpunkt sein. Unser Erbteil, heißt es an einer Stelle im Alten Testament, Gott selbst ist dein Erbteil. Die Priester, die alttestamentlichen Priester, durften kein irdisches Erbteil haben. Begründung, Gott selbst war ihr Erbteil. Wunderbare Aussage, Gott ist mein Erbteil und ich bin sein Erbteil. Das ist die andere Seite. Auch das bezeugt die Heilige Schrift. Und so sagen wir zum Schluss, mittendrin, in aller Hoffnungslosigkeit dieser Welt, in allen notvollen Geschehnissen und Entwicklungen, steht die Gemeinde Jesu, eine Schar von Menschen, die als einzige, können wir nicht dick genug unterstreichen, als einzige eine berechtigte Hoffnung im Blick auf die Zukunft hat. Und sind doch von der Welt her so verachtet. Man lächelt ja über uns, ne? Wenn wir vom Himmel, von der himmlischen Herrlichkeit sprechen, von dieser wunderbaren Zukunft, die auf uns wartet, von dem wunderbaren und herrlichen Heil, das wir jetzt schon im Glauben in Christus haben, dann lächelt die Welt und spottet über uns. Ja? Diese kleine, verächtliche Schar. Sie ist doch die einzige, die eine berechtigte Hoffnung hat. Wir wissen, was kommen wird. Wir sind Menschen der Zukunft. Mögen die anderen spotten, ja? Wir beten für sie, dass auch ihnen die Augen geöffnet werden für die Herrlichkeit Gottes in Christus. ihn, Christus, verkündigen wir die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir dürfen darüber staunen, dass wir als Nichtjuden an dieser Herrlichkeit teilhaben dürfen und von diesem Ziel her und zu diesem Ziel hin in der Gnade wachsen und reifen dürfen. Und das soll uns dann, so Gott will, in 14 Tagen beschäftigen. Lasst uns, ihr Lieben, angesichts mancher Leidenswege, die wir zu gehen haben in der Nachfolge Jesu, das bleibt uns nicht erspart, wir haben das betont, das gehört mit dazu, gehörte mit zum Verkündigungsdienst des Apostels, seine Leiden, die ihn aber nicht verdrießlich machten. Angesichts mancher Leidenswege, die der Herr uns führt, lasst uns immer wieder froh werden über die herrlichen Zukunftsaussichten, die wir als Gemeinde Jesu haben. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das so absolut sicher und gewiss ist und zuverlässig. Das Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Du hast uns gehalten bisher im Leben deiner Gemeinde, auch im Leben des Volkes Israel in der Vergangenheit, bis in unsere Zeit hinein, auch im Blick auf uns persönlich. Du hast uns niemals enttäuscht, niemals. Du hast uns nie ein Leid zugefügt aus irgendeiner bösen Absicht heraus. Alles kam aus deiner liebenden Hand, aus deiner Gnade heraus. Herr, und was wird kommen? Welch eine Herrlichkeit wartet auf uns? Sie ist verbürgt in deinem Herzen, in deinem Wort, in deinem Erlösungswerk, Herr Jesus. Ach Herr, wir danken dir für den Reichtum deiner Gnade in Christus Jesus, deinem lieben Sohn. Amen.